5. April 1912. Es ist Karfreitag und die Titanic, der ganze Stolz der White Star Line, trifft in vollem Flaggenschmuck im Hafen von Southampton ein und legt am Pier 44 an. Hier soll ihre Jungfernfahrt beginnen und nach New York führen. Passagiere der ersten Klasse sind bereit, fürs Dabeisein tief in die Tasche zu greifen. Das Ticket für die Überfahrt kostet 4.350 Dollar. Das entspricht nach heutigem Kurs etwa 50.000 Dollar. Samstag, 6. April. Die Titanic nimmt 560 Tonnen Proviant und Ladung an Bord, vor allem aber 5.800 Tonnen Kohle. Ein schwieriges Unterfangen, denn erst heute ist ein Streik der Kohlenarbeiter beendet worden und die Schiffseigner müssen die Bunker von 6 ihrer Schiffe leeren, darunter der Olympic, einem Schwesternschiff der Titanic. In der Stadt drängen sich einstweilen Hunderte vor dem Büro der White Star Line. Der Kohlenstreik hat viele Seeleute arbeitslos gemacht. Jetzt werden Hunderte angeheuert. A British crew for a British ship, lautet die Losung. Schon längst zur Mannschaft gehören die beiden Telegraphisten oder Marconi Wireless Operators, wie man sie zu nennen pflegt. Funkoffizier ist der 25-jährige John George Phillips, genannt Jack. Zweiter Funkoffizier ist der 21-jährige Harold Bright. Trotz ihrer Jugend sind beide Experten in ihrem Metier, das sich ja selbst erst in den vergangenen 10, 15 Jahren etabliert hat.
Jack Phillips wird am 11. April 1887 in Godalming, Surrey, in der Grafschaft Kent geboren und wächst mit seinen Eltern und zwei Schwestern in dörflicher Umgebung auf. Nach Abschluss der Grundschule wird er Telegraphist im Postamt von Godalming. Im März 1906 tritt er in die Wireless Telegraphy Training School der Marconi Company in Liverpool ein. 5 Monate später beginnt er seinen Dienst als Junior Radio Officer auf der Teutonic und wechselt in den nächsten beiden Jahren zu mehreren anderen Schiffen der White Star Linie. Zu Lusitania, Mauretania, Campania und Oceanic. 1908 wird Phillips zur Marconi Transatlantikstation nach Clifton an der irischen Küste versetzt und er betreut hier den Funkverkehr mit der Gegenstelle in Glace Bay, Nova Scotia, Kanada. 1911 geht Phillips wieder zur See als Funker auf der Adriatic. Von dort wird er im März 1912 abberufen nach Belfast. Auf der Titanic, die noch in der Werft von Harland und Wolff liegt, richtet er die Funkanlage ein.
Harold Sidney Bright, geboren 1890. Wie Phillips nicht von der White Star Line angestellt, sondern unmittelbar von der Marconi Wireless Company. Monatsgehalt 48 Pfund. Dem Kapitän unterstellt nur bezüglich das Schiff betreffende Telegramme.
Mehr über Harold Bright später. Die Marconi-Station wird am 2. April angeliefert, noch am selben Tag aufgebaut und zeigt sich bei den ersten Tests mit den Küstenfunkstellen in Teneriffa und Port Said, Distanz 2000 bzw. 3000 Meilen, voll funktionstüchtig. Zu den technischen Details Seefunkexperte Rainer Branolte.
Die Funkanlage der RMS Titanic war, wie alles auf diesem Schiff, vom Besten, was man damals kaufen konnte. Der Löschfunkensender arbeitete im damals üblichen Langwellenbereich. Die Kurzwelle war noch nicht entdeckt. Die Antenne war zwischen zwei Masten gespannt. Daran hing ein Vierdrahtdipol von ca. 170 Meter Länge, etwa 60 Meter oberhalb der Wasserlinie. Mit dieser Antenne und dem 5 Kilowatt Generator des Senders hatte die RMS Titanic eine garantierte Reichweite von 400 Kilometer. Tatsächlich lag die Reichweite des Signals von MGY, so das von der Marconi Wireless zugeteilte Rufzeichen, bei 600 Kilometer tagsüber und bis zu 3000 Kilometer nachts.
Dienstag, 9. April. Um 23.30 Uhr melden sich Phillips und Bright an Bord. Der Marconi Room oder Wireless Room befindet sich auf dem Bootsdeck, etwa 15 Meter hinter der Kommandobrücke. Das Tageslicht bezieht der Raum durch eine Dachluke. Eine Verbindungstür führt zur Kabine mit den Kojen für die beiden Funker. Mittwoch, 10. April. Am Vormittag treffen in 3 Sonderzügen aus London die Passagiere ein. Pünktlich um 12 Uhr Mittag gibt Kapitän E.G. Smith das Kommando zum Ablegen. An Bord sind Passagiere und Mannschaften 2224 Personen. Für die beiden Funker beginnt die Routinearbeit. Sie lösen einander in freier Vereinbarung ab und leiten an die nächst erreichbare Küstenfunkstelle die Telegramme, die Marconigramme der Passagiere weiter.
Die Vermittlung dieser Telegramme war die Haupteinnahmequelle der Marconi-Gesellschaft. Das Codewort für eingehende und ausgehende Nachrichten der Titanic lautete Advice LUM. Die Passagiere gaben ihre Telegramme an einem Schalter in der ersten Klasse ab und zahlten für die ersten 10 Wörter 12 Schillings und 6 Pence, für jedes weitere Wort 9 Pence. Das war ein ausgesprochen hoher Tarif. Die Formulare wurden per Rohrpost an den Funkraum weitergeleitet.
Einlangende Meldungen wurden vom diensthabenden Funkoffizier handschriftlich notiert, von seinem Kollegen anschließend per Schreibmaschine auf Marconigramm-Formulare übertragen und per Rohrpost weitergeleitet.
Die Navigation betreffende Meldungen wurden nach vorn zur Brücke gebracht. Nachrichten für den Kapitän lieferte man diesem an die Kabinentür.
In den ersten 4 Tagen vermittelten Phillips und Bright insgesamt 250 Passagier-Marconigramme.
Freitag, 12. April. Am späten Abend bricht die Funkanlage zusammen. Phillips und Bright arbeiten die Nacht durch, um den Fehler zu finden und zu reparieren. Erste Meldungen anderer Schiffe über Eisbildung entlang der gesamten weiteren Route werden daher nicht empfangen. Samstag, 13. April. Phillips und Bright haben erst jetzt Kontakt mit der Küstenfunkstelle MCE, Cape Race. Sie bemühen sich, den durch den Schaden entstandenen Rückstau an Telegrammen aufzuarbeiten. Sonntag, 14. April. Die Titanic empfängt insgesamt 6 Eiswarnungen. Von der Caronia, der Nordam, am Nachmittag eine dringende Warnung von der Baltic, 250 Meilen voraus liegen große Eisfelder. Eine weitere Meldung kommt von der Caronia.
She's reporting heavy pack ice ahead, large bergs, and field ice. Oh. Right, well, I'll run her up to the bridge.
Diese Meldung wird an die Brücke weitergereicht.
Anything important?
Another ice warning, sir. It's from the Caronia.
Post the coordinates.
I will, sir.
Remarkably cold tonight, is it not?
Yes, it is.
Not much wind.
Flat calm. In 24 years, I've never seen so calm a sea.
Die nachfolgende Eiswarnung von der Amerika bleibt im Funkraum liegen. Um 21.40 Uhr sendet die Mesaba einen Funkspruch, in dem vor Eisbergen gewarnt wird. Phillips und Bright, beide mittlerweile sehr übermüdet, setzen noch immer die Marconigramme der Passagiere ab und überhören diese Meldung. Auch Cyril Evans, Funkoffizier an Bord der Californian, hat einen langen Arbeitstag hinter sich. Er möchte gern für heute Schluss machen.
Du bist ganz schön fertig, was? Nach einer 18-Stunden-Schicht, Junge. Was hast du heute Nacht?
Ach, nur die Titanic. Schickt einen Haufen Nachrichten an Cape Race.
Um 22.55 Uhr stoppt die Californian, 10 bis 19 Meilen nördlich von der Titanic, mitten in einem Eisfeld die Motoren. Kapitän Stanley Lord veranlasst Funker Evans, dringend alle umliegenden Schiffe zu warnen. Phillips, dem die Morsezeichen der Kalifornien in die Ohren dröhnen, reagiert wütend. Verzieh dich, halt's Maul, du störst mein Signal, ich arbeite mit Cape Race.
Shut up, you're jamming me. Damn freight of Californian. Stopping the night on account of ice, they keep interrupting.
Cyril Evans schaltet daraufhin seine Funkanlage ab und geht zu Bett.
Bloody Titanic wants me to shut up. All the same to you, buckle.
Es ist 23.40 Uhr. Die Titanic läuft weiterhin mit voller Kraft, 22 Knoten. Im Krähennest halten die Matrosen Frederick Fleet und Reginald Lee Ausguck mit schlechten Gläsern. Die guten Ferngläser waren irrtümlich in Southampton zurückgeblieben.
There's ice ahead! Ice! Get ahead! A berg less than a mile away!
Thank you. Iceberg right ahead.
Am Ruder ist William Murdoch, der erste Offizier. Er gibt zwar sofort das Kommando Maschinenhalt volle Kraft zurück, statt aber mit dem Bug auf den Eisberg zuzuhalten, versucht er abzudrehen. Ein verhängnisvoller Fehler.
Full speed astern!
Der Eisberg schrammt bei der Kollision die Flanke der Titanic auf eine Länge von 300 Fuß auf. Murdoch schließt die wasserdichten Tore zwischen den Schotten, eine Einrichtung, die gemeinsam mit dem verdoppelten Rumpf das Schiff angeblich unsinkbar macht, aber die Schotten sind auf der Oberseite nicht abgedichtet und das Wasser strömt von oben ein. 5 Schotten und ein Kohlebunker werden sofort überflutet. 23.45 Uhr. Funkoffizier Harold Bright, der sich zu einem kurzen Schlaf zurückgezogen hat, erwacht. Es folgt sein Bericht in wörtlichem Zitat.
Ich schrak auf und hörte, dass Phillips noch immer an Cape Race Marconigramme übermittelte. Unwillkürlich hörte ich die Texte mit, herkömmliches Zeug. Dann dachte ich daran, wie müde Phillips war, und ich stand auf, um ihm abzulösen. Gerade als ich Phillips sagte, komm, ruh dich mal aus, steckte der Captain den Kopf in die Kabine.
Prepare to call for assistance. We've struck an iceberg.
Wir haben einen Eisberg gerammt, sagte er. Ich lasse den Schaden jetzt inspizieren. Haltet euch bereit, falls wir Hilfe herbeirufen müssen. Aber wartet, bis ich es euch ausdrücklich befehle. Weg war er. Von einer Kollision hatte ich nichts bemerkt.
Zeit 23.55 Uhr. Die Inspektion ergibt, dem Schiff bleiben im günstigsten Fall noch 2 Stunden.
The ship is about 2 hours.
Auf dem G-Deck dringt bereits Wasser ein. Auf der Brücke legt Boxall, der vierte Offizier, die Position fest. Smith selbst bringt das Blatt zum Funkraum. Zeit, kurz nach Mitternacht. Es ist Montag, der 15. April 1912.
Ein paar Minuten später kam der Captain wieder. Er kam nicht mal richtig rein, sondern sagte bloß, setz den Hilferuf ab. Was soll ich senden? Fragte Phillips. Den internationalen Hilferuf, CQD.
Which call should I send, sir?
The international call for help, CQD. Come quickly, distress. Just that.
Wir senden also 5 Minuten lang CQD, ohne uns große Sorgen zu machen. Das Schiff war ja unsinkbar. Wir spaßten sogar. Ich sagte zu Phillips, gib SOS. Angeblich ist das der neue Hilferuf und vielleicht ist heute deine letzte Chance für ein SOS. Phillips lachte und gab von nun an SOS. Wir hätten gedacht, den Operator der California zu erreichen, aber der hatte ein paar Minuten vorher die Bude dicht gemacht.
Und Cyril Evans wird nicht mehr geweckt. Auf der California sieht man immerhin die Leuchtraketen, die die Titanic abfeuert, misst dem aber keine Bedeutung zu, denn es sind weiße Signallichter, die als Notsignal dienenden roten Lichter hatte die Titanic als unsinkbares Schiff gar nicht erst an Bord. Außerdem hält Kapitän Stanley Lord das Schiff vor außener Dunkelheit für einen gewöhnlichen Frachter.
It looks like a big passenger liner, maybe 10 miles away.
No, she's something like ourselves.
Die Titanic hatte eine ungenaue Positionsmeldung abgegeben. Ein Rätsel, das bis heute nicht geklärt ist. Lag dort vielleicht ein anderes Schiff? Dann wäre verständlich, warum der Kapitän der California nicht glauben wollte, die Titanic vor sich zu haben und warum er ihr nicht zu Hilfe eilte. Zeit 0.26 Uhr aus dem Bericht von Harold Bride.
Dann erreichten wir endlich ein Schiff. Es war die Frankfurt und wir glauben ihr unsere Position und funkten, dass wir einen Eisberg gerammt hatten und Hilfe brauchten.
DTF Frankfurt an MGY. Was ist los mit Ihnen?
MGY an DTF. Wir sind mit einem Eisberg kollidiert. Sinken. Bitten Sie Kapitän zu kommen.
DTF an MGY. Okay, wir verständigen ihn.
Der Spaß verging uns erst, als wir merkten, dass die Titanic tatsächlich zu sinken begann. Zum Glück erreichte Phillips jetzt ein zweites Schiff in der Nähe, die Carpathia.
Die Titanic, Sir, sie hat einen Eisberg gerammt. Sie wird in einer Stunde sinken.
Dean, wenden Sie und nehmen Sie Kurs auf die Titanic. Nord-Nordwest. Aye, Captain. Sind Sie sicher, dass die Nachricht stimmt?
Absolut, Sir. Die Menschen werden in dem eiskalten Wasser keine 20 Minuten überleben.
Schicken Sie eine Nachricht an Captain Smith, dass wir so schnell wie möglich kommen.
Die Carpathia ist ein Schiff der Cunard Line unter dem Kommando von Arthur Rostron. Position 58 Meilen südöstlich der Titanic.
Phillips sagte, ich solle den Captain verständigen und als ich rausging, sah ich, dass in den Gängen ein schreckliches Gedränge und große Unruhe herrschte. Ich erstattete Meldung über unseren Kontakt mit der Carpathia und kämpfte mich zurück in den Wireless Room. Phillips sagte, zieh dir was Warmes an. Ich merkte erst jetzt, dass ich immer noch so rumlief, wie ich aus der Koje geklettert war. Ich zog mich also in unserer Kabine um und brachte Phillips einen warmen Mantel mit. Er funkte ohne Unterbrechung weiter, während ich ihm den Mantel umhängte.
Zeit 0.25 Uhr. Smith gibt die Order, Frauen und Kinder in die Rettungsboote. Für die 2.224 Personen an Bord gibt es nur 1.178 Plätze in Rettungsbooten.
CQD, CQD, MGY. Benötigen raschest Hilfe. Position 41 46 Nord, 50 14 West.
CQD, CQD, MGY. Wir sinken Bug voran. 41 46 Nord, 50 14 West. Kommt raschest möglich.
Alle paar Minuten schickte mich Phillips zum Captain Meldung erstatten. Als ich zum vierten oder fünften Mal zurückkam, fiel mir auf, dass man Frauen und Kinder in die Rettungsboote schickte. Phillips sagte, unsere Signale werden schwächer. Wie zur Bestätigung kam der Captain vorbei und sagte, der Maschinenraum nehme Wasser auf und die Dynamos würden wohl nicht mehr lang Kraft abgeben. Wir sollten das der Carpathia melden.
Zeit 1.35 Uhr.
MGY an MKC, Olympic. Frauen und Kinder in den Booten können nicht mehr lang durchhalten.
MGY an MBC, Baltic. Maschinenraum unter Wasser.
MGY an MKC. Maschinenraum zur Gänze überflutet.
Jetzt hatte Phillips Kontakt mit der Olympic aufgenommen. Er funkte, die Lage sei ernst und ich legte ihm währenddessen seine Schwimmweste an. Dann fragte ich ihn, soll ich dir nicht besser deinen Stiefel holen? Er lachte nur und sagte, hilf lieber denen draußen. Das Wasser schwappte mittlerweile über das Bootsdeck. Ich sah, wie 12 Leute sich abmühten, ein Rettungsfloß klar zu machen. Ich half ihnen. Erst als sie ablegten, merkte ich, dass dies das allerletzte Rettungsfloß an Bord gewesen war.
Noch befinden sich auf dem Schiff mehr als 1500 Personen. Zeit 2.05 Uhr. Das Wasser reicht bis 10 Fuß unter das Promenadedeck. Die Schräglage des Schiffes nimmt zu.
Ich ging also zurück zu Phillips und kam gerade zurecht, wie der Captain sagte, Leute, ihr habt eure Pflicht erfüllt. Mehr konntet ihr nicht tun. Ich entbinde euch aller weiteren Verpflichtungen. Das ist das Einzige, was man in einer solchen Situation noch tun kann. Von nun an muss jeder für sich selbst sorgen. Schon war das Bootsdeck unter Wasser. Phillips sendete weiter noch 10 oder 15 Minuten lang. Dann ging's einfach nicht mehr. Wir hatten zu viel Wasser im Raum.
Das letzte Schiff, das eine verstümmelte Meldung der Titanic aufnimmt, ist die Virginian MGN. Zeit 2.15 Uhr. Das Heck der Titanic ragt hoch aus dem Wasser.
Wir gingen raus und Phillips lief nach Achtern. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn lebend sah.
Zeit 2.17 Uhr. Der Bug der Titanic beginnt zu versinken und nimmt hunderte Passagiere der zweiten und dritten Klasse mit in die nasse Flut. Die Bordkapelle unter Wallace Hartley stimmt die letzte Melodie an, die Hymne »Nearer my God to thee«. Zwischen dem dritten und vierten Schornstein birst der Rumpf. 2.20 Uhr, das Heck der Titanic versinkt, fast senkrecht stehend, in den Wellen.
Harold Bright wird von einer Welle von Bord gespült, treibt auf dem Meer, wird vom Rettungsboot B entdeckt und aufgefischt. Gegen 5 Uhr früh werden er und die anderen 27 im Boot von der Carpathia gerettet, als einer der nur 705 Überlebenden.
Jack Phillips stirbt an Unterkühlung. Entweder die Berichte weichen hier voneinander ab, ebenfalls im Rettungsboot B oder in dessen unmittelbarer Nähe.
Am 18. April sendet Guglielmo Marconi höchstpersönlich um 3.15 Uhr ein Telegramm an seine Funker auf der Carpathia, aufgegeben in seinem Büro in New York, vermittelt über die Marconi-Funkstelle SAS Consent.
Kabelt sofort Meldungen für Presse via SAS Consent oder Schiffe der Marine. Falls nicht möglich, Fahrkapitän, warum er Übermittlung verbietet. Guglielmo Marconi.
Da die Antwort ausbleibt, lässt Marconi die Nachricht um 3.45 Uhr wiederholen. Ein drittes Telegramm folgt um 8.15 Uhr.
An Marconi Radio-Offiziere Carpathia und Titanic. Haben für Sie arrangiert Abgabe Exklusiv-Story für 4-stelligen Dollarbetrag. Mr. Marconi einverstanden. Stopp. Reden Sie mit niemandem, ehe Sie mit mir gesprochen haben. F. Samuels.
Wir haben den Erlebnisbericht von Harold Bright zitiert. Aus der New York Times vom 19. April 1912.
Harold Bright beendete seine Tätigkeit als Schiffsfunker kurz nach dem Ersten Weltkrieg und zog sich in die Anonymität zurück. Er starb 1956 in Schottland.
Als Folge der Katastrophe wird 1913 nach London eine Konferenz für die Sicherheit des Lebens auf See einberufen. Sie beschließt unter anderem, dass jedes Schiff für jeden an Bord ausreichend Platz in Rettungsbooten enthalten muss. Und dass rund um die Uhr eine Funkwache einzurichten sei, die auf international vereinbarten Frequenzen auf Notsignale achtet. Außerdem wurde auf der Nordatlantikroute eine internationale Eispatrouille eingerichtet.
Das in zwei Teile geborstene Wrack der Titanic wurde am 1. September 1958 in einer Tiefe von 4000 Metern entdeckt, an der Position 41 Grad 46 Minuten Nord, 50 Grad 14 Minuten West.
Filmmusik aus dem Film Titanic von James Cameron. Tonausschnitte aus dem Film Titanic von Robert Liebermann 1996. Englische und deutsche Fassung. Weitere Quellen: Ernst & Claudia Titanica, New York Times, A Night to Remember von Walter Lord. Sprecher: Peter Gruber, Ewald Greher, Roland Knie. Produktion: Marianne Veit. Tontechnik: Klaus Holndonner. Gestaltung und Manuskript: Wolf Harrand. Eine Produktion von Radio Österreich International.